Auf halbem Wege die Ankertaugasse hinunter gab es eine Barrikade. Sie wirkte nicht sehr beeindruckend, bestand nur aus einigen Türen und ein oder zwei Tischen. Nach den Maßstäben der großen Barrikade, die sich in harmlose Einrichtungsgegenstände zurückverwandelte, existierte sie kaum. Carzers Truppe rückte langsam vor, blickte an Gebäuden hoch und spähte in Gassen. Die Leute auf der Straße flohen, als sie sich näherte. Manche Männer gehen auf eine Weise, die Unheil ankündigt. Mumm duckte sich hinter der kleinen Barrikade und sah durch eine Lücke. Unterwegs waren sie einigen Soldaten begegnet und hatten ihnen die Armbrüste abgenommen. Aber Carzer schien mindestens 15 zu haben, und seine Gruppe war den Fliederverteidigern mindestens 2:1 überlegen. Mumm zog in Erwägung, Carzer an Ort und Stelle zu erledigen, wenn ihm keine Wahl blieb. Es war nicht richtig. Er wollte, dass die Leute ihn am Galgen baumeln sahen. Er wollte, dass die Stadt ihn hinrichtete. Wenn er mit leeren Händen heimkehrte, hatte er das Gefühl, etwas unerledigt zurückzulassen.
»Du solltest gehen, Rack«, flüsterte Mumm. »Du hast nicht mal eine Waffe.«
»Und wenn schon«, erwiderte Rack,
»du hattest recht, Oberfeldwebel. Die Dinge drehen sich im Kreis. Wir sind die Unaussprechlichen losgeworden und da sind sie wieder. Was hat das für einen Sinn? Diese Stadt könnte ein großartiger Ort sein, aber nein, oh nein, die Mistkerle enden immer ganz oben. Nichts ändert sich, verdammt. Sie nehmen das Geld der Leute und murksen herum.«
Carzer blieb 20 Meter vor der Barrikade stehen und beobachtete sie aufmerksam.
»Das ist der Lauf der Welt, Rack«,
murmelte Mumm und zählte die Feinde. Ein großer Planwagen rollte um die Ecke und schaukelte unter dem Gewicht der Ladung. Hinter Carzers Truppe hielt er an, weil die Straße blockiert war und weil einer der Männer dem Kutscher eine Armbrust an den Kopf hielt.
»Und jetzt haben die verdammten Mistkerle gewonnen«, stöhnte Rack.
»So sieht's aus, Rack«,
erwiderte Mumm und versuchte, die Bewegungen von zu vielen Personen gleichzeitig im Auge zu behalten. Die Männer schwärmten aus. Sie konnten es sich leisten, denn immerhin hatten sie mehr Waffen. Mumm durfte nicht zulassen, dass sie hinter die Barrikade kamen. Der Mann, der den Kutscher, Herr Schnapper, angehalten hatte, schenkte ihm kaum Beachtung. Mumm bedauerte es nicht, im Planwagen zu hocken. Nun, jemand musste den Anfang machen.
»Möchtet ihr auf jemanden schießen, ihr Mistkerle?«
Alle starrten groß, auch Carzer. Rack war aufgestanden, winkte mit der Fahne, kletterte auf die Barrikade. Er hielt die Fahne wie ein trotziges Banner.
»Ihr könnt unser Leben nehmen, aber nicht unsere Freiheit«,
rief er. Carzers Männer wechselten Blicke, verwirrt vom unvernünftigsten Kampfschrei in der Geschichte des Universums. Mumm beobachtete, wie sich ihre Lippen bewegten, als sie versuchten, einen Sinn in dem Satz zu erkennen. Carzer hob seine Armbrust und gab den Männern ein Zeichen.
»Da irrst du dir!«
Rack wurde von 5 schweren Bolzen getroffen, die ihn tanzen ließen, bevor er auf die Knie sank. Es geschah innerhalb von Sekunden. Mumm öffnete den Mund, um den Befehl zum Angriff zu geben, und schloss ihn wieder, als er sah, wie Rack den Kopf hob. Er stützte sich an der Fahnenstange ab und kam stumm auf die Beine. 3 weitere Bolzen trafen ihn. Er blickte auf seine dünne Brust, aus der Pfeile wie Stacheln ragten, und trat einen Schritt vor. Und dann noch einen. Einer der Armbrustschützen zog sein Schwert und stürmte Rack entgegen, dessen Faust ihn von den Beinen riss. Der Hieb musste sich so angefühlt haben, als käme er von einem Vorschlaghammer. Und dann kam es auch in der Truppe selbst zu einem Kampf. Jemand in der Uniform eines Wächters holte sein Schwert hervor und setzte 2 Armbrustschützen außer Gefecht. Der Mann am Wagen kehrte zu den anderen zurück.
»Schnappt sie euch!«
rief Mumm und sprang hinter der Barrikade hervor. Es gab keinen Plan mehr. Dickens und seine Leute kamen aus dem Planwagen. Beim Gegner gab es noch immer schussbereite Armbrüste, aber eine Armbrust ist nicht die Waffe, die man in der Hand halten möchte, wenn sich von vorn und hinten Schwerter nähern.
»Es kommt, wenn du es rufst.«
Pläne, Zukunft, Politik. Das alles existierte woanders. Mumm hob ein herrenloses Schwert auf, hielt eine Klinge in jeder Hand, stieß einen wortlosen Schrei aus und griff den nächsten Feind an. Der Mann ging kopflos zu Boden. Er sah, wie Schnauzi in dem Durcheinander fiel, setzte über ihn hinweg und konfrontierte seinen Angreifer mit einer Windmühle aus Schwertern. Und dann wandte er sich Klopf zu, der sein Schwert fallen ließ und floh. Und Mumm lief weiter, kämpfte nicht, sondern hackte, wich Hieben aus, ohne sie zu sehen, blockierte heransausende Klingen, ohne den Kopf zu drehen. Er verließ sich ganz auf seinen Instinkt. Jemand bahnte sich einen Weg in Richtung des jungen Sam. Mumm schlug dem Betreffenden den Arm ab, um sich selbst zu schützen. Immer wieder holte er mit den beiden Schwertern aus und wurde zum Mittelpunkt eines sich ausdehnenden Kreises. Er war kein Gegner, sondern eine Nemesis. Und so plötzlich, wie es gekommen war, wich das Tier fort. Und zurück blieb ein zorniger Mann mit zwei Schwertern. Karzer hatte sich mit seinen Männern, es waren jetzt viel weniger, zur anderen Straßenseite zurückgezogen. Colon kniete auf dem Boden und übergab sich. Dickens lag auf dem Pflaster und Mumm wusste, dass er tot war. Nobby lag ebenfalls, aber nur deshalb, weil ihn jemand getreten hatte und er es für besser hielt, zunächst auf dem Boden zu bleiben. Karzer hatte mehr als die Hälfte seiner Leute verloren. Einige weitere waren vor dem Irren mit zwei Schwertern geflohen und auch vor Rex Shoe, der auf der Barrikade saß und die vielen Pfeile betrachtete, die in seinem Körper steckten. Angesichts dieser deutlichen Hinweise schien das Gehirn zu dem Schluss zu gelangen, dass er tot war, und daraufhin kippte er nach hinten. Aber in einigen Stunden stand dem Gehirn eine Überraschung bevor. Niemand wusste, warum manche Leute zu natürlichen Zombies wurden und blinde Lebenskraft durch hartnäckigen Willen ersetzten. Die innere Einstellung spielte eine Rolle dabei. Für Rex Shoe war das Leben nur der Anfang. Der junge Sam stand. Er schien sich übergeben zu haben, hatte seinen ersten echten Kampf aber recht gut überstanden. Er lächelte schief, als er Mumms Blick bemerkte. »Was passiert jetzt, Oberfeldwebel?« brachte er hervor, nahm den Helm ab und wischte sich Schweiß von der Stirn. Mumm schob ein Schwert in die Scheide und holte heimlich einen von Frau Gutleibs kleinen Freunden hervor.
»Das hängt davon ab, was da drüben passiert«, sagte er und nickte in Richtung der anderen Straßenseite.
Sam drehte sich um, sah zur stark geschrumpften Streitmacht der Angreifer und schlief ein. Mumm ließ den Schlagring wieder in der Tasche verschwinden und stellte fest, dass Coates ihn ansah.
»Auf welcher Seite stehst du, Ned?« fragte er. »Warum hast du den Jungen ins Reich der Träume geschickt?«
erkundigte sich Ned.
»Damit er nicht mehr an dieser Sache beteiligt ist. Was dagegen?« »Nicht viel, Oberfeldwebel«,
Ned lächelte.
»Heute haben wir alle eine Menge gelernt, nicht wahr?«
»Ja«,
bestätigte Mumm.
»Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass es noch größere Mistkerl als dich gibt.«
Diesmal lächelte Mumm.
»Aber ich gebe mir mehr Mühe, Ned.
Kennst du Karzer? Er ist ein Mörder. Und auch alles andere. Ein eiskalter Killer. Und schlau.
Und es muss zu Ende gebracht werden?«
»Ja, wir müssen einen Schlussstrich ziehen, Ned. Dies ist unsere einzige Chance. Entweder hört es hier auf, oder es geht immer weiter. Kannst du dir vorstellen, wenn er als Schnapp übers Spezi machen kann, was er will?«
»Ja, das kann ich«,
erwiderte Ned.
»Zum Glück hatte ich für heute Abend nichts vor. Sag mir nur eins, Oberfeldwebel. Woher weißt du das alles?«
Mumm zögerte. Aber es spielte eigentlich keine Rolle mehr, oder?
»Ich komme aus dieser Stadt«, sagte er. »Bin durch ein Loch in der Zeit gefallen, was in der Art, wenn du es genau wissen willst. Ich bin durch die Zeit hierher gereist, Ned, und das ist die Wahrheit.«
Ned Coates musterte ihn von Kopf bis Fuß. Blut klebte an Mumms Brustharnisch, an den Händen und auch im Gesicht. Und er hielt ein blutiges Schwert in der Hand.
»Kommst aus fernster Vergangenheit, nicht wahr?«